Ja, vielen Dank fürs reichliche Erscheinen. Ich bin der Tim. Ich mache auf Arbeit ein bisschen was mit Datenbanken, die mir so hingestellt werden und die dann möglichst irgendwie irgendwas möglichst schnell machen sollen. So kommen die Leute jedenfalls meistens zu mir. Und über die Zeit bin ich dann immer weiter ins Kaninchenloch rein. Warum sind Dinge langsam und wie funktioniert es einfach im Hintergrund? Und das wollte ich mal teilen, weil es eigentlich ziemlich interessant ist. Die erste Frage, um mit dem Thema ein bisschen zu anfangen, ist natürlich, was ist denn überhaupt ein Abfrageplan? Also ich hoffe mal, Postgres ist einigermaßen bekannt als Datenbankmanagementsystem. Wenn nicht, wäre der Vortrag hoffentlich auch ein bisschen verständlich. Aber was ist so ein Abfrageplan? Naja, grundsätzlich haben wir irgendwo ganz, ganz unten das Betriebssystem, was irgendwas irgendwie in Dateien speichert und sich letztendlich darum kümmert, wie die Bytes dann letztendlich auf dem eigentlichen physischen Speicher liegen. Und darüber haben wir das Datenbankmanagementsystem, was dann irgendwie in Schichten so strukturiert ist, dass es diese Daten möglichst gezielt so verarbeitet, wie man sich das irgendwie vorstellt. Also man hat halt ja im Datenbanksystem irgendwelche Tabellen, schlimmstenfalls noch Funktionen oder so. Und irgendwie müssen letztendlich diese Daten über all diese Ebenen hinweg, vom physischen Speicher bis ganz nach oben zu diesem Mantel, was irgendwie eine Abfrage möglichst schnell beantwortet haben möchte. Letztendlich muss Postgres halt dann schauen, okay, wie beantworte ich die Abfrage, wie kann ich überhaupt auf die Daten zugreifen, die ich habe? Und was es am Ende des Tages macht, ist, es zerlegt das alles in atomare Operationen. Natürlich nach dem Parsing, wir müssen die SQL-Abfrage erstmal parsen. Und tatsächlich, ich habe überlegt, ob ich darauf noch viel tiefer reingehe, weil tatsächlich funktioniert da in Postgres noch einiges mehr als nur das Parsing. Stichwort Rules-Framework und sowas, wo dann Sachen umgeschrieben werden, aber ich glaube, das führt jetzt hier ein bisschen zu weit, um da wirklich tief drauf einzugehen. Da passieren jedenfalls verschiedene Sachen und am Ende des Tages wird das Ganze in atomare Operationen aufgeteilt. Und dann hat sich die Frage, ja gut, wie kann ich die atomaren Operationen jetzt anordnen? Wenn ich ein einfaches Select Stern from Tabelle habe, ist das noch relativ einfach, weil da kann ich nicht so viel Verschiedenes machen, wobei selbst da habe ich schon verschiedene Möglichkeiten, weil ich auf die Daten selbst einer Tabelle verschieden zugreifen kann. Richtig interessant wird es dann, wenn ich Joins habe. Und richtig interessant wird es, wenn ich richtig viele Joins habe. Und dann stellt sich die Frage, okay, wie kann ich jetzt die einen Daten mit den anderen verknüpfen? Dann gibt es noch viele andere Operationen wie Order By oder irgend sowas, was letztendlich auch irgendwie im Abfragebahn betrachtet werden muss. Alles atomare Operationen, in die man die Query erstmal aufteilt, Postgres-seitig. Und was Postgres dann macht, ist, wir probieren einfach alle durch. Jedenfalls, wenn wir kleiner 12 Relationen haben. Bei größer 12 Relationen haben wir ein bisschen das Problem, ja, okay, wir müssen ja eigentlich alle Kombinationen durchprobieren. Bei größer 12, standardmäßig 12, man kann es theoretisch verändern, aber würde ich jetzt auch nicht so unbedingt empfehlen, wird es dann ein bisschen interessanter und dann geht ein bisschen was anderes vor, weil da ist sonst ein bisschen schwierig, alles durchzuprobieren. Aber wenn wir weniger als 12 Relationen haben, dann ist tatsächlich so, Postgres probiert alles durch und wählt dann am Ende den besten Plan aus. Ist jetzt natürlich die Frage, okay, warum halte ich den Vortrag, warum muss ich mich damit befassen? Ja, also was ist jetzt eigentlich die Motivation dieses Vortrags? Weil ich habe jetzt erklärt, was dieser Query Plan ist und das kann uns eigentlich meistens egal sein. Und meistens ist es uns absolut egal, was dieser Query Plan ist. Ja, Query Plan auf Englisch, Abfrageplan auf Deutsch. Aber tatsächlich gibt es eine Motivation, weil dieser Query Plan gibt letztendlich den Hinweis darauf, wie Postgres den ganzen Spaß ausführt, also diese SQL-Abfrage. Kleiner Hinweis, ich gehe im Vortrag ein bisschen mehr auf Select-Abfragen ein. Letztendlich vieles ist sehr ähnlich zwischen Select, Update und dem ganzen Spaß, zumindest was jetzt dieses Thema so anbelangt. Ein bisschen mehr auf Select-Abfragen, weil das ist jedenfalls das, wo die Leute meistens auf mich zukommen und mir sagen, hey, ist langsam, was kann ich denn machen bei Updates oder so. Ist das meistens nicht ganz so das Thema. Der Query Plan, Abfrageplan, gibt die Hinweise auf die Ausführung und mit den passenden Parametern kann man auch schauen, hey, was hat denn jetzt eigentlich lange gedauert? Welche der verschiedenen Operationen? War es jetzt nur die Sortierung oder was die eigentliche Abfrage der Daten? Was war jetzt langsam? Warum hat es so langsam gedauert? Entsprechend kann man natürlich auch schauen, wenn man versteht, okay, ich weiß jetzt, warum es langsam war, kann man auch schauen, was kann ich jetzt eigentlich besser machen? So, und man kann jetzt sagen, okay, vielleicht fehlt irgendwie ein Index auf einer irgendwie bestimmten Tabelle, wo ich nicht dran gedacht habe, den hinzuzufügen. Sowas kann man vielleicht mal herausfinden. Andersrum kann es auch sein, dass man sieht, meine SQL-Abfrage, die ist vielleicht nicht ganz optimal. Das ist gerade, wenn ein Developer irgendwas so irgendwie hinschmiert und eigentlich gar nicht genau wusste, wie es so richtig funktioniert, das System, passiert das manchmal, gerade wenn Leute irgendwie neu sind und mit dem Schema noch nicht so viel gearbeitet haben, dass sie an Sachen nicht denken, so, ja, das kann es jetzt bloß einmal geben und Postgres muss, so wie ich die Query jetzt geschrieben habe, dann alle Sachen raussuchen beispielsweise. Sowas kann man vielleicht optimieren. Der Abfrageplan ist, solange man sich ihn nicht anguckt, eine Unbekannte. Wenn man den Abfrageplan nicht abfragt, dann weiß man nicht, was das Datenbanksystem gemacht hat. Der Abfrageplan existiert, egal ob man ihn sich anschaut oder nicht, in dem Moment, wo man die Abfrage ausführt natürlich. Aber ihn sich anzuschauen bedeutet, ein bisschen tiefer zu verstehen, was denn wirklich passiert ist. Wie gesagt, in der Regel ist es so, Postgres probiert alle Abfragepläne durch, also kleiner gleich 12 Joins. Und in der Regel ist es so, dass der gewählte Plan der beste ist, eigentlich. Hoffentlich. Wie kann Postgres denn letztendlich überhaupt sagen, welcher Plan der beste ist? Für eine bestehende Query natürlich. Dafür gibt es diese sogenannten Kosteneinheiten. Wer schon mal einen Abfrageplan gesehen hat, wird darauf auf jeden Fall schon mal gestoßen sein, weil das ist so ziemlich das Wichtigste überhaupt an den Abfrageplänen. Die Kosteneinheiten sind dafür da, verschiedene Pläne zu vergleichen können. Wohl bemerkt, verschiedene Pläne für eine Query auf einem ganz bestimmten Datenbankmanagementsystem. Also ich kann nicht sagen, okay, ich habe das auf einem Host und auf einem anderen Host gesagt und dann die Kosten vergleichen. Dafür sind sie nicht da und das wird nicht besonders gut funktionieren. Auch für verschiedene Queries muss man ein bisschen aufpassen, dass ja, die Kosten können ein bisschen was anzeigen, aber eigentlich auch nicht so viel. Sie sind nur dafür gemacht, verschiedene Query Plans, also Abfragepläne, einer ganz bestimmten Query zu vergleichen. Und genau dafür funktionieren sie und für vieles andere nicht so wirklich. Was die Kosteneinheiten letztendlich ausdrücken, ist Aufwand. Die haben übrigens keine Einheit, das ist arbiträr. Man könnte auch alle irgendwie höher oder niedriger setzen, das hätte gar keine Auswirkungen, sind wie gesagt nur zum Vergleichen da. Und dieser Aufwand, den sie ausdrücken, ist vor allem der CPU-Aufwand und der I/O-Aufwand. Weil das ist letztendlich das, was mich Zeit kostet bei einer Datenbank, wenn ich irgendwie die CPU benutzen muss, um irgendwas zu rechnen oder so, oder wenn ich irgendwie letztendlich die Festplatte benutzen muss. Ne? Aber das Ganze mit den Kosteneinheiten ist ein vereinfachtes Modell. Da drin ist nicht alles abgebildet aus verschiedenen Gründen. Zum einen, Caching ist in diesem Modell nicht wirklich vorhanden, weil ich kann nicht wissen, ob meine Daten im Cache liegen, bevor ich sie abfrage. Und dieser Query Plan wird ja vor der Abfrage gemacht, weil Postgres sich ja anschauen muss, wie komme ich denn an deine Daten ran, die du da haben willst. Also kann ich nicht wissen, ob es gecached ist. Das funktioniert einfach nicht. Außerdem nicht enthalten, aus ganz anderen Gründen, sind sowas wie Konvertierungen. Also, dass ich vielleicht verschiedene Einheiten habe, die ich umwandeln will letztendlich. Das ist nicht enthalten und auch nicht, dass jemand, der das haben will, vielleicht an einem Ende einer langen Netzwerkleitung, übertraglich gesprochen, sitzt, weil letztendlich, wie lange die Netzwerkübertragung dauert, das ändert sich nicht mit dem Queryplan. Der ist ja nur für die eigentliche Ausführung im Datenbankmanagementsystem. Die Kosteneinheiten sind festgelegt in Postgres Settings. Ich habe mir hier hingeschrieben, da gibt es diese Kategorie Query Tuning Planner Cost Constants. Ich habe auch mal hier alle ausgegeben, nur damit ihr es mal gesehen habt. Die sind letztendlich in den Postgres Settings festgelegt. Das heißt, ihr könnt die per Konfigurationsdatei festlegen oder wie auch immer ihr Settings so festlegt. Beim Cloud-Umfeld ist es meistens ein bisschen anders. Aber auch sehr interessant, wenn man mal ein bisschen was rumspielen will, ein bisschen was ausprobieren will, man kann die lokal überschreiben. Lokal bedeutet für eine Transaktion, also ihr macht eine Transaktion auf den Beginn und dann sagt ihr, okay, set bla 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 unterstrich Kost gleich und dann eure Zahl, was ihr immer euch vorstellt. Und auf diese Art und Weise ist für die Laufzeit dieser Transaktion sind die Kosten anders gesetzt. Sehr, sehr praktisch, wenn man was ausprobieren will. Sehr, sehr praktisch auch, wenn man sagt, okay, ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen anders, vielleicht müssen wir wirklich was verändern, weil es gibt legitime Szenarien, wo man diese Kostenparameter verändern will, weil man feststellt, dass es für den bestimmten Anwendungsfall, den man hat, vielleicht wirklich nicht ganz hinhaut, wie Postgres da die Defaults gewählt hat. Kann sein, muss aber nicht sein. Okay, so viel zu den ganz, ganz grundlegenden Grundlagen. Aber wie bekomme ich denn jetzt einen Abfrageplan überhaupt, den ich irgendwie haben will? Nun, das Wichtigste dafür, das Hauptsächlichste dafür ist das Explain-Kommando. Mit dem Explain-Kommando, ich hoffe, das Beispiel ist einigermaßen lesbar, ich glaube, die Testgröße ist ein bisschen klein, das Explain-Kommando dient dafür, dass man sich einen Queryplan ausgeben kann für eine bestimmte Query, die man einfach direkt drunter schreibt. man hat dann noch verschiedene Parameter, die man übergeben kann, je nachdem, was man wissen will. Wohl bemerkt, dieser Query Plan wird dann in dem Moment erzeugt, in dem man das Explain ausführt. Das bedeutet unter anderem, es ist vielleicht nicht der, der vor einer Minute da war. Und es bedeutet auch, wenn ich das 5-mal ausführe, kann es durchaus sein, dass ich 5 verschiedene Pläne bekomme. Das kann passieren. Es ist also, man soll sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass das wirklich die Query war, die am Ende mit diesem Abfrageplan langsam ist. Verschiedene Parameter können in verschiedenen Situationen hilfreich sein. Der wichtigste, oder finde ich wichtigste, ist das Format, weil das Standard-Text-Format ist, naja, wenn man weiß, wo was steht, kann man es sinnvoll benutzen. Wenn man nicht weiß, wo was steht, wird es sehr schwierig. Zumal das auch das Ganze dann in mehreren Zeilen zurückgibt, was es beim Weiterverarbeiten manchmal schwierig machen kann. Wesentlich sinnvoller JSON, YAML, XML, je nachdem, was ihr lieber benutzt. JSON hat ein kleines bisschen den Charme, dass Postgres selbst JSON parsen kann. Das heißt, man könnte, wenn man das aus irgendeinem Grund will, auch sagen, hey, ich will jetzt mal nur diesen bestimmten Wert oder so daraus haben. Dafür JSON ganz sinnvoll. Ich habe auf den Folien habe ich meistens YAML verwendet, einfach weil es relativ schmal ist und da meistens auf die Seite gepasst hat. Letztendlich ist es vollkommen egal, was man nutzt. Es steht in allen letztendlich dasselbe drin, nur ein bisschen in einem anderen Format. Sehr interessant auf jeden Fall die Analyze-Option. Wenn man die anschaltet, wird die Abfrage wirklich ausgeführt. Standardmäßig beim Explain bekommt man wirklich nur den Explain-Plan und das kann schon helfen, aber meistens will man ja wissen, warum sind Dinge langsam, wo sind sie langsam, warum sind sie langsam. Und das bekommt man nur, wenn die Abfrage wirklich ausgeführt wird. Denn nur wenn ich die Abfrage wirklich ausführe, kann ich auch Timing einschalten. Timing übrigens standardmäßig dabei bei Analyze, weil ja, das ist das, was man meistens haben will. Und zeigt dann die einzelne Dauer der einzelnen Schritte in Millisekunden an, also relativ genau. Das ist also auf jeden Fall sehr interessant. Analyze, ein ganz kleines bisschen aufpassen. Bei Selects kann nicht viel passieren. Bei Updates oder Deletes, wenn ihr Analyze einschaltet, die Abfrage wird wirklich ausgeführt. Ihr löscht wirklich Daten, ihr ändert wirklich Daten. Darauf achten, weil das, ist ein bisschen ein Stolperstein. Aber keine Sorge, wie üblich, einfach eine Transaktion vorher aufmachen, danach zurücktrollen, dann passiert nichts. Das funktioniert auch für Explain. Es gibt noch ein paar andere Optionen, die in bestimmten Szenarien sinnvoll sein kann. Buffers ist insbesondere interessant, wenn ihr irgendwelche Bedenken habt für Caching oder sowas. Und Settings finde ich immer sehr interessant, wenn ich rumspiele, weil da steht dann auch da, welche Settings ich verändert habe dafür für genau diesen Plan. Deswegen interessant. Soviel zum Aufruf, aber dieser Aufruf ist nur, wenn ihr dann hingeht und selbst sagt, ich will es jetzt mal wissen. Gibt es da vielleicht auch eine angenehmere Variante, die irgendwie automatisch geht? Ja, natürlich gibt es viele Varianten. Zweimal so ein bisschen kurz erwähnt, Auto-Explain. Auto-Explain, die Idee ist relativ simpel. Immer wenn irgendwas langsam ist, dann schreibst du mal bitte ins Log. Das ist sehr praktisch, weil ich will meistens nur das wissen, was langsam ist. Das, was schnell ist, interessiert mich eigentlich nicht. Log ist auch ganz praktisch und man hat alle Parameter, die man üblicherweise im Explain-Kommando hat, einfach als Konfigurationsoption. Analyze ist aber ein bisschen schwierig, weil dann wird jedes Mal das Timing mitgezogen. Das heißt, bei jedem einzelnen Schritt muss auf die Systemzeit zugegriffen werden. Systemzeitzugriff dauert Zeit und reißt damit die Performance runter. Das ist ein bisschen ein Nachteil natürlich an der Stelle. Es gibt noch eine andere Variante, außer das Auto-Explain, das ist das PG-Stat-Statement, auch sehr interessant. Das schreibt das Ganze nicht ins Log mit, sondern auf eine Art und Weise, die dann letztendlich als eine Art View in Postgres im SQL selbst abgefragt werden kann. Kann sehr interessant sein, zumal dieses Modul, diese Erweiterung, schreibt auch sowas mit wie häufig wurde das aufgerufen oder was war jetzt die insgesamte Speichernutzung des eigentlichen Arbeitsspeichers. Kann auch sehr interessant sein, je nachdem, was man sich so genau anschauen will. Okay, so viel zum Allgemeinen, wie man so einen Plan bekommt. Ist natürlich die Frage, wie so ein Plan aussieht. Fangen wir also mit dem ersten Plan überhaupt an, den ich irgendwie zeige. Hier auf der rechten Seite, wie gesagt, als YAML einfach, weil es schöner darzustellen war. Wie sieht so ein Plan aus? Wie ist so ein Plan aufgebaut? Grundsätzlich sind Ausführungspläne Bäume. Wie in der Informatik üblich haben wir die Wurzel ganz oben und die Blätter ganz unten, logischerweise. Was das Ganze bedeutet, sind letztendlich die Blätter, sind die atomaren Operationen, wir entsinnen uns, also wird in atomare Operationen aufgeteilt, die sich die eigentlichen Daten holen. Das sind also die wirklich irgendwie so operieren, dass man irgendwo Daten irgendwie herbekommt. Wir kommen gleich noch drauf, wie das im Detail so funktionieren kann. Und ganz oben, die Wurzel, ist letztendlich das Ergebnis, also das, was wirklich rauskommen soll, das, was ich haben will mit meinem SQL. Dazwischen kann es verschiedene Operationen geben, die irgendwas mit den Daten machen. Das können Joins sein, das können, Limit, gibt verschiedenste Möglichkeiten. Hier im Beispiel habe ich jetzt mal ein Sort gemacht. Also wir haben hier zwei oder drei, je nachdem, wie man zählt, zwei verschiedene Sachen. Also wir haben hier einfach mal einen Blattknoten, der sich irgendwelche Daten irgendwie holt und oben werden die Daten sortiert. Relativ einfache Option, Sortierung in SQL oder bei logischerweise. Die Ausführung erfolgt von innen nach außen. Das muss so sein, weil die Blattknoten sind diejenigen, die sich die Daten holen. Ich muss natürlich erst die Daten holen und dann gehe ich eins weiter hoch, verarbeite die Daten und so weiter und so fort. Dabei ist die Ausführung eventuell sequenziell, aber nicht unbedingt sequenziell. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Naja, wenn ich erst die ersten 10 Daten sortiere und dann die nächsten 10, dann kommt was anderes raus, als wenn ich 20 Daten sortiere. Ich kann das nicht parallelisieren, diese Sortieroption. Das funktioniert nicht. Es gibt aber Operationen, wo ich das kann. Beispiel wäre ein Limit. Wenn ich ein Limit 10 oder sowas ins SQL schreibe, dann kann diesem Limit-Knoten schon mal die ersten 10 Datensätze gegeben werden und da kann dann schon mal sagen, hey, hier reicht mir, mehr brauche ich nicht. Dann brauche ich dieses Datenholen gar nicht bis zum Ende ausführen. Auf diese Art und Weise natürlich viel besser. Hier stoßen wir auch wieder auf die verschiedenen Kosten. Letztendlich alles kostet irgendwie, weil alles hat irgendwie Aufwand und Kosten stellen letztendlich den Aufwand dar. Wir sehen, es gibt zwei verschiedene Kosten. Es gibt zum einen die Total Cost und zum anderen die Startup Cost. Die Startup Cost ist letztendlich die Frage, wie lange dauert es mich eigentlich, bis überhaupt mal die allerersten Daten zurückkamen. Aber meistens interessiert man sich vor allem für die Total Cost, weil das ist natürlich dann, wie viel Aufwand war es, bis alles zurückkommt. Wohl bemerkt, die Kosten werden sozusagen vererbt. Also die Eltern tragen die Kosten ihrer Kinder mit in sich. Also wenn wir jetzt hier oben schauen, die Total Cost 708, da sind die 170 hier unten schon mit dabei. Daraus ergibt sich auch, dass wenn wir auf die Wurzel schauen, wir alles komplett zusammen ablösen können. Das heißt, wenn ihr einfach bloß verschiedene Sachen irgendwie ausprobiert, reicht es meistens auf den Wurzelknoten, auf die Total Cost zu schauen und zu sagen, okay, war das jetzt, wie war das jetzt? Und das ist letztendlich auch das, was Postgres macht, um den Plan auszuwählen. Okay, schauen wir uns mal genauer an, ich habe jetzt hier im Beispiel, haben wir ja schon das Beispiel gesehen für den Sequential Scan, aber was ist eigentlich so ein Sequential Scan? Weil letztendlich müssen die Daten irgendwo herholen, wie kann das passieren? Und der Sequential Scan ist so ein bisschen das Einfachste überhaupt, wie ein Datenbanksystem sich irgendwie, oder Postgres ganz im Speziellen, sich Daten holen kann. Aber selbst das ist schon eigentlich gar nicht so trivial. Letztendlich speichert Postgres alle Daten auf Datenbankseiten. Ich habe jetzt hier mal in meiner Skizze ein bisschen ein Beispiel gemacht mit 5 Seiten. Das ist in der Realität natürlich viel zu wenig. Wir haben in der Realität viel, viel mehr Daten, aber es ist auch bloß ein Beispiel. Die Daten werden auf Seiten gespeichert und letztendlich hat jede Seite 3 Teile, die wir irgendwie betrachten müssen. Und zum Beispiel den Header. Da steht so ein bisschen allgemeines Zeug drin, was uns jetzt für den Vortrag hier nicht so interessiert. Der dritte Teil, der ist wichtig, das ist der sogenannte Heap. Jede Seite hat einen Heap und auf dem Heap stehen die eigentlichen Daten, also die eigentlichen Bytes, wo irgendwie dann das Tupel, was letztendlich die Zeile ist in der Tabelle, drin steht. Natürlich ist es so, dass nicht jede Zeile, wenn ich sie abspeichere, gleich viele Bytes hätte. Weil ganz einfach, ich habe vielleicht in der einen Zeile mehr drinstehen als in der anderen. Da gibt ja variable Datentypen beispielsweise. Deswegen gibt es in diesem Mittelteil die sogenannten Line Pointers. Manchmal werden die auch Item Pointers genannt. Das ist exakt dasselbe. Diese sagen, auf dieser jeweiligen Seite beginnt das erste Tupel an Byte-Position X und dann das zweite Tupel auf der anderen Byte-Position und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben da oben ein Array, was uns einfach nur sagt, wo beginnt denn jedes Tupel jeweils, sodass wir wissen, wo auf welchem Teil des Heaps liegt welches Tupel, damit wir die Bytes auslesen können. Wir kommen dann später nochmal darauf zurück, wofür diese Sache noch genutzt wird. Was dann letztendlich der Sequential Scan macht, ist, er geht einfach sequenziell über alle Seiten von 0 an bis sonst wohin, geht dann jeweils in jeder Seite über die Line Pointers, schaut sich an, wo beginnt das Tupel, schaut dann, okay, hier beginnt dieses Tupel, das Tupel ist so und so, und gibt dieses Tupel zurück. Also ich sag mal, jetzt legt das irgendwie in einen Korb oder so, sammelt das ein, wie auch immer ihr euch das vorstellen wollt. Man kann im Sequential Scan Filter haben, weil der Sequential Scan schaut sich die Daten, schaut sich die Tupel ja sowieso an. Also kann er auch schauen, okay, du hast jetzt noch eine Wehrbedingung mit drin, trifft die überhaupt auf dieses Tupel, also auf diese Zeile zu? Kann sich das anschauen, kann entsprechend Sachen nicht mit einsammeln sozusagen. Funktioniert, ist aber relativ ineffizient, weil wir gehen über alles Mögliche drüber und sammeln nur das ein, was wir wollen. Das ist ganz gut, wenn wir relativ viele Vertreter haben. Also wenn wir irgendwie sowieso 99% der Tabelle lesen, dann ist das sehr sinnvoll. Wenn wir irgendwas sehr Bestimmtes wollen, dann ist das nicht so sinnvoll, weil wir ja auch über alles Mögliche drüber gehen, was uns nicht so interessiert. Stellt sich natürlich die Frage, woher weiß Postgres denn das? Es gibt dann, wir lernen gleich noch, es gibt so verschiedene Zugriffsmechanismen und Sequential Scan ist dann sehr sinnvoll, wenn man sehr viel will. Aber woher weiß Postgres überhaupt, dass beispielsweise, wenn wir eine Wehrbedingung drin haben, auf diese Wehrbedingung wahrscheinlich so viel Zugriff trifft, dass ein Sequential Scan sinnvoll ist? Dazu ein kleiner Exkurs mit einer etwas überladenen Folie zugegeben, aber es ist nicht so wild. Letztendlich sammelt Postgres Statistiken ein. Es gibt ein bisschen grob gesprochen zwei Arten von Statistiken. Das eine, wir sehen hier in PG-Class, gibt so ein bisschen ein paar allgemeine Sachen. Es ist hier diese Tabelle, man sieht daran, dass die Tabelle ist unreal kind R für Relation, hat 10.000 Tupel und die sind auf 102 Seiten gespeichert letztendlich. Man sieht auch, okay, hier wir haben diesen Index, real kind I ist Index, hat auch 10.000 Tupel, weil es für dieselbe Tabelle ist jetzt im konkreten Beispiel, ist aber nur für auf 57 Seiten gespeichert. Der Index ist kleiner als die eigentliche Tabelle. Das ist hoffentlich meistens so, wenn man es gut gemacht hat. Es ist nicht unbedingt so, wenn man es ein bisschen schlecht gemacht hat. Naja, andere Geschichte. Jedenfalls ist es hoffentlich so. Auf diese Art und Weise haben wir schon mal ein paar Grundinformationen, aber Postgres speichert noch deutlich mehr. Ich habe hier unten mal ein bisschen Auszug gemacht an meiner Beispieltabelle, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, weil ansonsten ist es trocken ein bisschen schwierig zu erklären. Es werden Stichproben gemacht und anhand dieser Stichproben schaut sich Postgres an, wie viel habe ich von was. Konkreten Beispiel, wir haben hier Spalte 2, hat 5% der Werte null. Null ist ein bisschen was Spezielles in SQL, deswegen wird es ein bisschen anders gespeichert als die ganzen anderen Sachen. Und dann haben wir noch drei, wurde in den Stichproben, die gemacht wurden, wurden noch drei weitere Werte gesehen, nämlich new, current und old. Und diese haben hier hinten im Array steht, wie häufig die was vortragen, also 45% und so weiter und so fort. Das Ganze sind Stichproben. Es wird selbstverständlich nicht die komplette Tabelle durchgegangen, einfach weil das wahrscheinlich zu lange dauern würde, insbesondere bei großen Tabellen. Insofern muss das nicht ganz korrekt sein. Aber es dient dazu, dass Postgres ungefähr sich einen Plan machen kann, okay, wenn jetzt dieses Where-Statement kommen würde, kann ich mir das so und so vorstellen, wie viele Daten da zurückkommen. Ich habe hier noch eine andere Spalte, auch ein bisschen als Beispiel, wo ihr seht, da sieht es ein bisschen anders aus. Spalte 1, hier haben wir keine Null-Werte, dann steht hier minus 1. Aber wir können ja nicht minus 1 verschiedene Werte haben, funktioniert nicht. Was also bedeutet das? Nun, wenn es ein positiver Wert ist, dann ist es einfach die Anzahl verschiedener Werte, die wir haben. Wenn es aber ein negativer Wert ist, ist es eine relative Zahl, also die von 0 bis minus 1 geht. Minus 1 bedeutet, in all meinen Stichproben, alle Werte, die ich gesehen habe, waren verschieden. Gab keine gleiche Werte. Minus 0,5 wäre, ich habe Stichproben gemacht und die Hälfte der Werte war jeweils gleich mit der anderen Hälfte der Werte. Ne? Ich hoffe, ihr könnt euch das einigermaßen vorstellen. Genau, diese Stichproben werden wie gesagt gemacht, um zu schauen, wie viele Daten kommen denn jetzt eigentlich zurück, wenn ich die Abfrage machen würde. Insbesondere interessant bei Filtern für die Zeilenzahl. So viel zum Exkurs zu Statistiken. Man könnte da sich noch wesentlich mehr reinlesen. Es gibt da ganze Kapitel in der Postgres-Dokumentation, die dazu wirklich sehr ausführlich ist. Aber das würde jetzt, glaube ich, für den Vortrag ein bisschen zu tief führen. Wir haben, wie gesagt, Sequential Scans gehabt, die gut für große Datenmengen haben. Aber wenn ich irgendwas ganz Bestimmtes will, dann werde ich meistens einen Index benutzen und dann schauen wir auf Index-Scans oder Index-Only-Scans. Was ist ein Index-Only-Scan? Ein Index-Only-Scan ist das Beste überhaupt. Wir schreiben einen Test in der Schule und für alle Fragen habe ich die Antwort auf dem Spicker stehen. Das ist ein Index-Only-Scan. Das ist das Beste überhaupt, weil ich muss nirgendwo irgendwie nachschauen oder so. Fürs Datenbanksystem übertragen gesprochen, es muss nur im Index nachschauen, es muss nicht auf den eigentlichen Tabellenzeilen nachschauen. Geht wesentlich schneller. Wie gesagt, meistens ist es hoffentlich so, dass der Index deutlich kleiner ist als die Tabelle, also muss ich schon mal weniger zugreifen. Und wir werden gleich noch auf weitere Nachteile kommen. Der Index-Only-Scan funktioniert, wenn man nichts weiter gemacht hat, nur wenn alle Werte indiziert sind. Aber es gibt in Postgres auch die Möglichkeit des Include. Man kann also sagen, okay, liebes Postgres, ich habe hier einen Index, ich will eigentlich bloß diese eine Spalte indizieren, aber nehmen mal bitte noch ein paar Werte mit hinzu. Und auf diese Art und Weise kann man einen Index-Only-Scan begünstigen, wenn man sagt, okay, ich indiziere nur relativ wenig, aber ich nehme noch Werte hinzu, die auch noch im Index mit drinstehen, die nicht indiziert sind, aber die auch mit drinstehen. Weil auf diese Art und Weise kann der Index-Scan das auch zurückgeben. Das funktioniert nicht immer, weil man kann nicht beliebig viel in den Index mit reinnehmen. Oder doch, man kann schon beliebig viel mit reinnehmen, man sollte nicht beliebig viel mit reinnehmen, weil der Index ja möglichst klein sein soll, hoffentlich im Vergleich zur Tabelle. Viel häufiger trifft man in der Realität auf Index-Scans. Index-Scans sind auch ganz gut, weil es steht letztendlich drin, wo die Daten stehen. Also wir können im Index-Scan nicht rauslesen, können nicht die eigentlichen Daten rauslesen aus dem Index. Die stehen nicht mit drin, aber wir wissen schon mal, wo die Daten stehen und das kann uns sehr viel helfen. Außerdem kann ein Index-Scan und übrigens auch ein Index-Only-Scan sehr hilfreich sein, weil Indizes können sortiert sein. Insbesondere B-Tree in Postgres kann man sortieren lassen, wie man das gerne hätte. Und wenn man dann genau nach dieser Sortierung fragt, muss Postgres die Daten nicht mehr nach dem Index-Scan sortieren, weil die Daten aus dem Index schon sortiert rauskommen aus dem Index-Scan. Das ist auch sehr praktisch, weil spart dem Datenbanksystem natürlich Zeit, wenn es nicht explizit sortieren muss. Haben verschiedene Kosten natürlich mit jedem verschiedenen Zugriff assoziiert. Der wichtigste Kostenparameter für Index-Scan ist die Random Page Cost. Ich habe es unten mal mit hingeschrieben, Random Page Cost standardmäßig bei Postgres 4. Ich bin vorhin nicht so drauf eingegangen, beim Sequential Scan war die Kosten 1. Wir haben also die Situation, dass die Random Page Cost beim Index-Scan viermal so hoch ist wie beim Sequential Scan normalerweise. Aber warum ist das eigentlich so? Ein Teil der Antwort, warum das 4 ist, ist, dass viele Menschen Daten auf sich drehenden Scheiben speichern oder gespeichert haben. Und da macht es natürlich schon einen erheblichen Unterschied, ob die Daten direkt dahinter liegen oder komplett woanders. Ein erheblicher Unterschied im, wenn ich sehr viele Daten will, messbaren Bereich. Deswegen dieser Default. Aber tatsächlich gibt es auch noch eine zweite Antwort. Also ja, die 4 ist meistens übertrieben, wenn ich moderne Systeme mit modernen SSDs nutze. Aber es gibt auch einen Grund, warum Index-Scans manchmal gar nicht so super toll sind. Aber dafür müssen wir uns anschauen, wie sowas eigentlich funktioniert. Ich finde, Skizze etwas unübersichtlich vielleicht, aber keine Sorge, ich führe euch durch. Wir haben einen Index und dieser Index zeigt, wie gesagt, auf die verschiedenen Punkte, wo Sachen stehen. Indizes selbst sind auch auf Datenbankseiten gespeichert. Ich habe jetzt hier mal bloß eine eingezeichnet. In Wahrheit sind das übrigens meistens auch sehr viele Seiten, aber meistens weniger als die eigentliche Tabelle. Und im Index haben wir dann, ja, ich habe gesagt, wo die Daten stehen. Wie sagen wir das? Naja, gut, wir haben im Prinzip zwei Punkte. Wir haben die eine Sache, auf welcher Seite stehen die Daten? Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das müssen wir uns irgendwie speichern. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, wo auf der Seite stehen die Daten. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit den Line-Pointers. Jede Seite hat diesen zweiten Teil. Ich habe den Header-Teil in den Seiten jetzt hier mal weggelassen, weil es egal ist im Prinzip. Aber diesen zweiten Teil mit den Line-Pointers, die uns sagen, wo unser Tupel jeweils beginnt. Und diese Line-Pointers, dieses Array hier oben in den Seiten mit den Line-Pointers oder Item-Pointers auch genannt, hat jeweils eine feste Länge, 4 Bytes für jeden Punkt. Das heißt, wenn ich weiß, ich will den zweiten Eintrag, dann weiß ich schon, hey, ich fange hier an, an Byte-Position 5 diesen Eintrag zu lesen, um dann zu schauen, dieses Tupel liegt dann dort, weil der Line-Pointer wie gesagt, darauf zeigt, wo die Tubel jeweils im Heap liegen. Und auf diese Art und Weise muss ich nicht die kompletten Line-Pointer durchgehen, um dann jedes Tupel auf dem Heap anzuschauen, sondern ich weiß sofort, auf welchen Line-Pointer ich gehen muss und dann auf diese Art und Weise sofort, wo ich im Heap nachschauen muss. Diese Notation hier oben habe ich nicht umsonst so gewählt, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das sind die Tupel-Identifier. Vielleicht hat jemand im Postgres schon mal mit der Systemspalte CTID gearbeitet. Das ist ganz genau das. Die CTID ist die Angabe, auf welcher Seite beginnt welcher Line-Pointer für dieses Tupel. Und das ist genau das, was die Indizes speichern, damit man sagen kann, hier, dieser Eintrag, der steht dort. Und auf diese Art und Weise kann der Index dann sagen, okay, hier, wenn du das abfragen willst, so und so, liegt auf Seite 0, 1, 2, 3, 4. Okay, wunderbar. Aber was sein kann, und das kommt natürlich drauf an, aber was sein kann, ist, dass diese verschiedenen Seiten der Datenbank und eine Ebene weiter drunter, also auf Ebene Betriebssystem, in verschiedenen Dateien gespeichert sind. Und auf diese Art und Weise kann das sein, wenn ein Index, der im Falle von B-Tree sortiert ist, aber wenn ich es hashe, dann ist es mehr oder weniger zufällig, also im Prinzip selbes Thema, dann kann es sein, dass ich erst auf eine Seite zugreife, die in einer Betriebssystemdatei liegt, dann auf eine Seite, die in einer anderen Betriebssystemdatei liegt und dann muss ich vielleicht aber nochmal die erste Seite wieder aufmachen, die in der ersten Betriebssystemdatei lag, weil ich da übrigens auch noch was habe, was aber erst ich danach herausgefunden habe. Deswegen sind Index-Scans manchmal nicht optimal, weil jedes Mal, wenn ich eine Betriebssystemdatei öffnen muss, habe ich da irgendwie einen Syscall drin. Und der geht zwar relativ schnell, aber wenn ich das sehr oft machen muss, dann ist das auch messbar viel Zeit, die da vergeht. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein übertriebenes Beispiel hier mit dieser Skizze, weil in der Realität ist es so, dass ich sehr, sehr viele Seiten in einer Datei liegen habe, nämlich genauso viel, bis die Datei 1 GB groß ist. Insofern, dieses geht theoretisch nicht ganz korrekt, aber ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen. Also mit kleinen Tabellen ist es egal, aber mit großen Tabellen muss man ein bisschen aufpassen, weil die Tabellenseiten auf verschiedene Dateien aufgegliedert sind letztendlich. Jetzt könnte man sagen, okay, das kann ich doch aber besser machen. Weil ich kann mir doch eigentlich vom Index, ich weiß doch durch den Index schon mal, wo die Sachen stehen. Also kann ich mir doch eigentlich erst rausschreiben, wo die ganzen Sachen stehen und dann schauen und dann mir die eigentlichen Seiten anschauen. Und dann kann ich es auch so machen, dass ich die Seiten sequenziell durchgehe, weil ich habe mir dann schon alles rausgeschrieben, was ich brauche. Die Idee ist so gut, dass ich schon mal jemand hatte. Und das heißt Bitmap-Index-Scan. Wir werden gleich noch drauf kommen, warum das Bitmap-Index-Scan heißt. Ein Bitmap-Index-Scan besteht immer aus mindestens 2 Schritten. Ich habe den Baum auch hier mal abgebildet. Wir haben zum einen diesen Bitmap-Index-Scan. Das ist dieses, ich schaue mir den Index an und ich schreibe mir raus, wo diese Tupel stehen. Und dann muss irgendwann irgendwo oben drüber noch ein Bitmap-Heap-Scan sein. Wie gesagt, der Heap ist der Teil jener Seiten, wo die eigentlichen Tupel, also die eigentlichen Daten stehen. Das muss ich mir irgendwann dann im Nachhinein nochmal anschauen beim Bitmap-Scan. Es gibt ein bisschen einen Unterschied, der manchmal relevant sein kann, wenn man sehr viele Daten hat, weil es gibt entweder Exact Heap Blocks oder Lossy Heap Blocks. Was ist der Unterschied? Naja, ich habe begrenzt viel Speicher. Das heißt, wenn ich mir sehr viel rausschreiben muss, wo Daten stehen, dann passt es vielleicht irgendwann nicht mehr hin. Was macht Postgres also? Wenn es wirklich sehr viel Speicher braucht, schreibe ich mir nur noch die Seiten raus, auf denen meine Tupel stehen, aber nicht mehr die einzelnen Tupel, also nicht mehr die einzelnen Line-Pointer. Passiert nur bei größeren Datenmengen, aber ich habe es auch schon gesehen. Im konkreten Beispiel hier alles Exact Heap Blocks. Das heißt, wir wissen bei allen die exakten Tupel, also die exakten Line-Pointer, wo die jeweiligen Daten stehen. Dieser Spaß ist aber nur mit Analyze zu sehen. Ist logischerweise so, weil nur Analyze die Sachen wirklich ausführt. Nur Analyze kann sehen, wie viele Daten hatten wir wirklich. Und diese Entscheidung, ob die Heap-Blocks lossy oder exakt sind, wird erst zur Laufzeit getroffen. Das ist keine Eigenschaft des Query Planners. Der Grund, warum das Bitmap-Heap-Scan heißt, woher kommt dieses Bitmap, ist, dass wir was ganz Lustiges machen können. dass wir was ganz Lustiges machen können zwischendrin, nämlich wir können noch die verschiedenen Operationen wie AND und OR, dadurch, dass wir schon alles rausgeschrieben haben, können wir die schon anwenden, bevor wir auf die Daten überhaupt zugreifen. Weil wenn ich mir rausschreibe, hey, hier das eine steht auf Seite 1, das andere steht auf Seite 2, also wenn ich Abfragen von mehreren Spalten habe, auf mehrere Spalten mehrere Indizes habe, kann ich ja sagen, okay, der eine Index hat mir 1 zurückgegeben, der andere 2. Ich habe eine AND-Verknüpfung, also kann es keins von beiden sein, logischerweise. Und das kann ich schon machen, bevor ich die Daten eigentlich abrufe. So viel zu Bitmap-Index-Scans. Ich habe noch vielleicht ein bisschen zu viele Folien oder ich rede zu langsam. Ich wollte eigentlich noch mehr zeigen. Vielleicht ganz interessant sind Joins. Joins sind ein bisschen verwirrender manchmal für manche, weil Joins immer zwei Kindknoten haben müssen. Ist klar, ich habe vom Join irgendwie eine linke oder eine rechte Seite. Und ich habe relativ viele verschiedene Join-Typen, die sich auch nicht unbedingt gleich als verschiedene Typen äußern. Unter anderem durch den Join-Type. Aber tatsächlich ist es so, dass man dann auch verschiedene Node-Typen hat, je nachdem, was für ein Join es ist. Für relativ kleine Joins verwendet Postgres Nested Loops. Nested Loops sind relativ einfach. Ich habe irgendwie so eine Abfrage auf der einen Seite, das ist jetzt hier ein Sequential Scan über 10.000 Zeilen. Und dann geht einfach eine Schleife über diesen einen Teil drüber, was jetzt die eine Tabelle war, und schaut dann mit einer Schleife in der Schleife sich die Elemente an, die dazu passen mit einer zweiten Abfrage. Hier im konkreten Fall bedeutet es also, okay, wir haben diesen Sequential Scan, kommen 10.000 Rows raus und für jede dieser 10.000 Rows wird im konkreten Beispiel ein Index-Scan gemacht. Bedeutet natürlich, wir machen diesen Index-Scan 10.000 Mal. Woran sieht man das hier? Man sieht das nur in den Actual Loops. Ansonsten sieht man das nicht wirklich, weil ihr seht hier kommt geplant eine Zeile zurück und die kommt auch wirklich zurück. Ja klar, aber das wird 10.000 Mal ausgeführt. Und auch die Kosteneinheiten und die Zeiteinheiten, weil ihr seht hier, Total Cost 0,33 und die Zeit im Prinzip fast gar nichts. Ja, aber fast gar nichts mal 10.000 Mal kann auch relativ viel sein. Oder in extremeren Beispiel fast gar nichts mal 3 Millionen ist noch mehr. Vielleicht. Genau. So viel zu Joins mit Schleife. Es gibt noch viele andere Join-Typen, weil das Vorgehen ist im Prinzip nur wirklich sinnvoll, wenn ich relativ kleine Datenmengen habe, weil ich habe eine Schleife in der Schleife. Was kann man machen, wenn man größere Datenmengen hat oder wenn man aus irgendeinem Grund das so nicht machen kann? Wie im nachfolgenden Beispiel. Hier habe ich mal ein Beispiel gewählt, wo es nur 2 Sequential Scans gab. Einen Sequential Scan 10.000 Mal zu machen, ist eine bescheuerte Idee. Weil ich suche 10.000 Mal nach was ganz Bestimmtem. Das dauert sehr lange. Was kann ich machen? Ich kann den ganzen Spaß hashen. Also ich mache den Sequential Scan, hashe alle Einträge und schaue dann in meiner Schleife, die es letztendlich auch ist, immer nur noch nach den gehashten Sachen. Und das geht relativ schnell. Sobald ich alles einmal querbeet gehasht habe, was ein bisschen dauern kann an sich. Das ist ein weiterer Join-Typ. Und es gibt auch sehr interessant den Merge-Join. Was ist ein Merge-Join? Ein Merge-Join ist, ich habe 2 sortierte Mengen und der Output ist auch sortiert. Und wenn ich das machen will, muss ich einfach immer bloß bei jeweils dem vorigen oder nachigen nachschauen, wo kommt es jetzt hin. Und auf diese Art und Weise kann ich 2 verschiedene zusammenführen. Das wird nicht unbedingt dann gemacht, wenn die Mengen vorsortiert sind, sondern ganz genau andersrum, wenn der Nutzer nachgefragt hat, dass das Ergebnis sortiert sein sollte. Dann ist ein Merge-Join sinnvoll, und zwar auch dann, wenn Postgres dafür die Mengen schon vorher sortieren muss. Okay, Zeit. Ich habe noch eine Folie, ich glaube, das kriege ich noch zeitlich hin. Parallelisierte Operationen. Also man könnte noch sehr viel mehr Node-Typen zeigen oder so, aber ich denke, viele davon sind einigermaßen einleuchtend. Was ich aber zumindest überhaupt nicht einleuchtend fand, als ich das erste Mal gelesen habe, sind die ganzen Sachen mit Parallelisierungen. Es gibt verschiedenste Scans, die auf verschiedene Art und Weise parallelisiert sind oder parallelisiert werden können. Also es gibt dann auch wirklich beispielsweise den Parallel Sequential Scan. Das ist auch wirklich ein eigener Node-Typ. Aber es können auch auf andere Art und Weise Sachen parallelisiert werden. Hier im konkreten Beispiel habe ich jetzt ein Sort gehabt, was parallelisiert wurde. Man sieht, es werden dafür Workers geplant. Jetzt im konkreten Fall 2 Worker durch den Read 0, 1. Und tatsächlich ist es dann so, dass 3 Prozesse dran arbeiten. Worker 0, Worker 1 und der, der oben drüber steht und das ganze Spaß verwaltet. Weil wenn er den Spaß verwaltet, ja, das ist Aufwand, aber er kann auch noch ein bisschen Arbeit nebenbei machen. Also kein reiner Manager, zumindest für Postgres. Standardmäßig gibt es bloß 2 Worker. Das kann man ändern in der Konfiguration und je nach Anwendungsfall sollte man das vielleicht auch. Aber das wird bereits zur Query-Type beschlossen, wie viele Worker wirklich geplant werden. Es kann aber sein, dass ihr letztendlich, wenn ihr das Ganze mit einem Analyze ausführt, sieht man dann, wie viele wurden denn wirklich geplant. Weil es kann sein, dass der Query-Planner sagt, hey, hier können wir eigentlich mal eine ganze Menge Worker draufschmeißen und dann zur Laufzeit stehen vielleicht nicht so viele Ressourcen zur Verfügung, dass das wirklich sinnvoll ist. Deswegen kann es dann ein bisschen anders aussehen in der Realität. Sieht man dann nur mit Analyze, nicht mit einem reinen Query-Planner. Der Nachteil diesen ganzen Parallelisierungsspaß ist, dass es relativ viel Aufwand ist, diese ganzen Strukturen erst einmal zu initialisieren, mit denen die Prozesse diese Daten hin und her reichen und so weiter und so fort. Deswegen auch, wenn ich diese Kosten anschaue, das ist die Parallel Setup Cost und die Parallel Tuple Cost, also es sind relativ hohe Kosten, ich habe es auf der ersten Folie eingeblendet, das ist jetzt nicht so wichtig, es sind relativ hohe Kosten, die dafür veranschlagt werden, wirklich erstmal überhaupt dahin zu kommen, parallel anfangen zu können. Ist ganz logisch, es lohnt sich nur, diese ganzen Sachen aufzusetzen, wenn man relativ viele, relativ große Datenmengen hat. Und zusätzlich noch, selbst wenn es so wäre, dass die Kosten vielleicht sagen würden, hey, es könnte günstig sein, das zu parallelisieren, kann es sein, dass Postgres das nicht macht. Weil es in der Konfiguration zusätzlich noch Minima gibt, wirklich explizite Anzahlen, ab so und so viel Zeilen fängt Postgres überhaupt erst an, drüber nachzudenken, den ganzen Spaß zu parallelisieren. Genau. Das wäre im Prinzip mein Vortrag im Wesentlichen. Ich habe auf einer Folie noch irgendwie so weiterführende Links oder so, falls es jemanden interessiert. Folgen Sie ihn dann noch online. Und ansonsten Fragen, Anmerkungen, Diskussionen.
Daniel. Erstmal vielen Dank. Fragen? Dann würde ich mit dem Mikro kommen. Wie zwinge ich denn jetzt eine Postgres, einen anderen Plan auszuführen, der er nicht für gut befunden hat?
Ja, klassische Frage. Hoffentlich musst du es nicht tun. Es gibt verschiedene Wege, das zu tun. Der bekannteste davon ist pg-hint, mit dem du sagen kannst, hier, ich weiß, welcher Queryplan der beste ist. Das ist so ein bisschen Last Resort, wenn gar nichts mehr anderes irgendwie hilft. Wenn du weniger als 12 Join hast, gibt es eigentlich, hoffentlich, nicht wirklich eine Motivation, das zu tun, weil, wenn alles passt, Postgres den besten Plan auswählt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwammig ausgedrückt, weil es sehr drauf ankommt, aber wenn die ganzen Statistiken und alles stimmen, müsste es eigentlich schon so sein. Natürlich, wenn du mehr als 12 Joins hast, wird es ein bisschen schwieriger. Und dann ist pg-hint wahrscheinlich schon sinnvoll.
Ja, vielleicht gerade noch mal zu der Frage. Woher willst du denn wissen, dass der Plan, den du dir ausdenkst, dass der besser ist? Zum Ersten hast du einen Testdatenbestand und es gibt einen Produktionsdatenbestand, der davon abweichen kann.
Ja.
Zum Zweiten machst du die Abfrage heute. Du weißt ja nicht, wie sich dein Produktionsdatenbestand in den nächsten Jahren entwickelt. Postgres plant jedes Mal neu. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Hybris zu glauben, da mehr zu wissen als der gute alte abgehangene Code vom Postgres-Planner. Es gibt allerdings jetzt ab Version 18 die Möglichkeit, Statistikdaten aus den Produktionsdaten zu exportieren mit pgdump. Da gibt es eine neue Option. Und die könnte man tatsächlich dann in den Testdatenbestand einspielen. Da muss man nur darauf achten, dass nicht durch die automatischen Mechanismen die Statistiken wieder in Anführungszeichen aktualisiert werden auf den Testdatenbestand, weil man den Planner ja mit den eigentlich nicht zu dieser Datenbank passenden Werten füllen will, um dann eben Sachen zu testen, um zu gucken, wie formuliere ich meine Abfrage so rum oder so rum. Aber einen direkten Plan vorgeben, es hat auch seinen guten Grund, es wurde ewige Zeiten auf Mailinglisten diskutiert, sollen wir sowas wie Hints machen wie bei Oracle? Bei Oracle sind die mittlerweile auch deprecated, die Hints. Es ist keine gute Idee.
Meistens grundsätzlich.
Vielleicht als Ergänzung zu der Anmerkung gerade, ich glaube für Postgres 19 gibt es jetzt auch wieder einen neuen Anlauf, Hints zu integrieren von einem der Kernentwickler. Also mal gucken, was daraus kommt. Und auch so, also so aus der Forschungsrichtung grundsätzlich trifft ja auch der Optimierer sehr stark vereinfachende Annahmen über die Datenverteilungen, die dann auch nicht notwendigerweise zur Realität passen. Also da gibt es schon Szenarien, wo man anpassen wollte, denke ich.
Insbesondere, wenn es über mehrere Tabellen geht. Wenn es nur über eine Tabelle gibt, gibt es auch das Create-Statistics-Kommando, wo man sagen kann, okay, für diese eine Tabelle sind die Sachen so und so verteilt. Gibt es auch schöne Beispiele im Internet, wie man das macht. Wenn es über mehrere Tabellen geht, gibt es Verbesserungsmöglichkeiten.
Dann nochmal vielen Dank für deinen Vortrag.